Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Im Fall Nawalny wird viel darüber debattiert, ob die EU neue Sanktionen gegen Russland erlassen sollte. Aber was bringen Sanktionen als politisches Instrument tatsächlich? Das Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine ist ebenfalls angespannt. Grund sind nicht nur Äußerungen von Bundespräsident Steinmeier über Opfer des Zweiten Weltkriegs, sondern auch die Impfstoffpolitik der EU. Und in Katalonien sollen am Wochenende trotz Pandemie Wahlen stattfinden, zum Missfallen vieler Wahlberechtigter. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell war in den vergangenen Tagen in die Kritik geraten. Europaparlamentarier warfen Borrell vor, dass er bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov nicht besser vorbereitet gewesen sei. Borrell hatte erfolglos die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny gefordert. Am Dienstag sprach sich Borrell deshalb für neue Sanktionen gegen Russland aus. Aber was bringen die als politisches Instrument überhaupt? Darüber kann ich jetzt mit Gabriel Felbermayr sprechen. Er ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Morgen, Herr Felbermayr.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Es gibt ja schon seit Jahren Sanktionen gegen Russland, seit der Annexion der Krim 2014. Die Sanktionen wurden auch kürzlich bis Mitte 2021 verlängert. Aber man muss wohl sagen, die Wirkung ist eher begrenzt, auch weil Russland es geschafft hat, sich von vielen westlichen Importen unabhängig zu machen. Auch im Fall Nawalny hat die EU schon Sanktionen verhängt. Jetzt geht es um die Frage, ob weitere Sanktionen beschlossen werden sollen. Wie schätzen Sie die Wirkung ein, die weitere Sanktionen überhaupt entfalten könnten?
Ich bin da skeptisch. Die Frage ist ja immer, was will man mit Sanktionen erreichen? Wenn man Russland wirklich wirtschaftlich in die Knie zwingen will, dann bräuchte man dazu eine große Koalition von Ländern. Da kann Europa allein nicht so viel ausrichten, wie notwendig wäre. Da bräuchte es zumindest auch China an Bord und am besten noch Indien und weitere Handelspartner Russlands. Dass in der Vergangenheit die Sanktionen so schlecht gewirkt haben, hat ja damit zu tun, dass sie unterlaufen werden von anderen Ländern. Das ist ein Kernproblem. Und deswegen bin ich skeptisch, dass jetzt noch eine Schippe draufzulegen wirklich hilft. Die Ziele, die wir gegenüber Russland haben, sind ja sehr große. Wir wollen ja nicht weniger als einen Regimewandel in Russland. Das ist sehr schwer zu erreichen mit wirtschaftlichem Druck.
Das heißt, Sie sagen, es bräuchte eine große Koalition, aber wie müsste konkret auch zielgerichtet vielleicht eine Sanktion aussehen, die dann vielleicht Wirkung hätte?
Ich glaube, dass wir immer auch sehen müssen, wen wir mit den Sanktionen treffen. Sind das wirklich die Personen, die handeln und die im Lichte der Sanktionen dann vielleicht ihre Handlungsweisen überdenken? Oder ist es die breite Bevölkerung, die sehr diffus getroffen wird, jeder ein klein wenig? Das tut sozusagen nicht weh genug, um großen Druck auf das Regime auszuüben, aber es trifft dann doch die breite Masse. Deswegen glaube ich, dass ein Sanktionsinstrument, das sehr viel mehr noch auf einzelne Personen abstellt, erfolgsversprechender ist und nicht auch die breite Masse der Russen trifft. Das gibt es ja schon. Wir verwenden das in der Europäischen Union. Das könnten Reisebeschränkungen sein. Das könnte das Einfrieren von Vermögen im Ausland sein. Das könnten auch Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen sein, die sehr nahe am Kreml sind. Und da kann man vielleicht auch noch mehr ausrichten als Europa allein, weil sozusagen das russische Auslandsvermögen eben nicht in China ist und die Zweitwohnsitze russischer Oligarchen auch nicht irgendwo in der dritten Welt, sondern in Monaco und London und Paris. Also Smart Sanctions sind sicherlich das, was erfolgsversprechender ist. Da muss man fragen, ob Europa die richtigen Instrumente hat.
Mhm. Welche Rolle spielt die Geschlossenheit innerhalb der EU-Mitgliedstaaten für die Wirksamkeit von Sanktionen? Vielleicht auch speziell mit Blick auf Deutschland und Frankreich zum Beispiel, die sich ja auch in der Vergangenheit nicht immer einig waren, nicht auf einer Linie waren.
Ja, ganz klar. Die wirtschaftliche Betroffenheit der Sanktionen ist nun mal eine ganz andere. Deutschland leidet unter den Russland-Sanktionen, die es seit 2014 gibt, mehr als jedes Land der Welt, in absoluten Zahlen gerechnet, und ist im Vergleich zu Frankreich auch in Prozenten der Wirtschaftsleistung sehr viel stärker betroffen. Das kostet bei uns in Deutschland etwa 0,2% des BIP nach verschiedenen Abschätzungen, und in Frankreich ist dieser Wert sehr viel geringer. Es gibt natürlich aber auch andere europäische Länder, wo der Grad der Betroffenheit noch höher ist, Bulgarien zum Beispiel oder ganz insgesamt die osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese ungleiche Betroffenheit ist sicherlich ein politisches Dilemma. Sie ist auch ein politisches Problem hinsichtlich den Vereinigten Staaten von Amerika, die zwar immer sehr auf Sanktionen pochen und drängen, aber daraus ökonomisch bisher kaum Nachteile gezogen haben, weil einfach der Handel der USA mit Russland sehr gering ist. Das ist das Kernproblem, wenn es darum geht, eine breite Koalition zu schmieden, dass die Kosten so ungleich verteilt sind. Da müsste man sicher auch an Ausgleichsmechanismen innerhalb Europas oder innerhalb der westlichen Welt denken, damit der gemeinsame Kampf gegen die Verletzung von Menschenrechten zum Beispiel in Russland, dass der nicht nur von einigen wenigen Ländern wirtschaftlich bezahlt werden muss.
Es wird in dem Zusammenhang auch immer wieder über den Stopp des Baus der Pipeline Nord Stream 2 diskutiert. Inwiefern wäre das überhaupt ein wirkliches Drohmittel? Es gibt Beobachter, die Bedeutung von Nord Stream 2 für Russland geringer einschätzen, als es hier in der deutschen oder europäischen Debatte vielleicht manchmal den Anschein erweckt. Denn Erdgas aus Russland gelangt ja auch noch auf anderen Wegen nach Europa.
Ja, da würde ich zustimmen. Ich glaube, das wird überschätzt. Die Frage ist, wie viel Milliarden Exporterlös erzielt Russland in der Europäischen Union mit dem Verkauf von Erdgas? Das ist die zentrale Frage. Und ob nun das Erdgas über die Ukraine oder über die Türkei oder über Deutschland in die Europäische Union kommt, spielt da keine große Rolle. Es ist vielleicht sogar so, dass durch die Möglichkeit, dann auch eine solche Pipeline wieder stillzulegen oder zu sperren oder mit Auflagen zu versehen, dass da Deutschland sogar einen Hebel bekommt gegenüber Russland, den man sonst nicht hätte. Also ich denke auch, dass Nord Stream 2 überschätzt wird. Und hier wäre auch nochmal die Frage zu stellen, wem kostet das eigentlich, wenn man das Projekt nicht fertigstellt? Mhm. Da sind ja auch sehr viele europäische und deutsche Investoren dann negativ betroffen. Und mit Sanktionen wollen wir ja vor allem den russischen Machtapparat Schmerzen zufügen und nicht uns selbst. Mhm. Da ist Nord Stream 2, glaube ich, ein schlechtes Instrument.
Sagt der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft über die Wirkung von Sanktionen. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir schließen thematisch an. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass die EU unter anderem wegen des Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Das Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine steht momentan aber auch nicht unter dem besten Stern. Heute kommt zum 8. Mal der EU-Ukraine-Assoziierungsrat zusammen. Das Gremium bewertet, wie die Erfüllung des Assoziierungsabkommens voranschreitet. Ziel dieses Abkommens ist es, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Ukraine und den EU-Mitgliedstaaten zu stärken. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, bei dem Treffen heute soll es unter anderem um die Impfstoffpolitik gehen. In der Ukraine wird es voraussichtlich erst nächste Woche die ersten Impfungen gegen Covid-19 geben. Und sowohl im Land als auch in der Politik wächst der Frust über die Impfstoffpolitik der EU. Wieso genau?
Ja, da macht sich tatsächlich schon ein Gefühl breit, dass man sich auf die Europäische Union als Partner einfach nicht hundertprozentig auch verlassen kann, dass man da nicht zählen kann. Da habe ich in den vergangenen Tagen schon eine Verärgerung gespürt, herausgehört bei proeuropäischen Ukrainern, die ich so in dieser Form früher nicht wahrgenommen habe bei anderen Themen. Der Vorwurf lautet eben, die EU habe den Markt leer gekauft und schere sich nicht darum, was eben mit anderen Ländern passiert in Europa, auch mit Ländern, die eben so eng mit der EU verbunden sind wie die Ukraine. Wir sind für die EU keine Priorität, hat Präsident Zelensky gesagt, Volodymyr Zelensky, und das hat schon ein bisschen verbittert geklungen. Nun hilft die EU der Ukraine ja indirekt über das COVAX-Programm der WHO. Sie haben es schon gesagt, da werden nächste Woche Impfungen anlaufen. Insgesamt soll die Ukraine hier 8 Millionen Dosen erhalten, aber eben das läuft sehr langsam an. Jetzt sind es erstmal nur 117.000 im Februar, und man versucht aus anderen Quellen sich einzudecken, das irgendwie zu kompensieren. Man hat 5 Millionen Dosen eines chinesischen Herstellers geordert. Von AstraZeneca soll man etwas bekommen aus indischer Produktion. Aber insgesamt wird es eben immer noch deutlich zu wenig sein für die Ukraine. Das wird nur etwas mehr als ein Viertel der Ukraine dann für so viele Menschen wird Impfstoff zur Verfügung stellen. Gestern gab es zumindest ein kleines Signal. Die EU hat Polen erlaubt, an die EU Impfstoff weiterzuverkaufen. Da handelt es sich um 1,2 Millionen Dosen von AstraZeneca.
Trotzdem höre ich raus, die Ukraine fühlt sich ein Stück weit von der EU im Stich gelassen. Wie groß schätzen Sie die Bedeutung der Impfpolitik im generellen Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine jetzt auch mit Blick auf das Treffen des Assoziierungsrats ein?
Ja, ich würde sagen, das ist etwas, was sich nicht so unmittelbar auswirkt, sondern eher längerfristig. Ich meine, damit die Ukraine sich eben schneller zu einem westlichen Land entwickelt, also zu einer Demokratie im eigentlichen Sinn, zu einem Rechtsstaat, da braucht es eben auch die Überzeugung der Menschen dort. Man kann sagen, ja gut, es liegt da ohnehin im ureigensten Interesse des Landes, dass es sich so entwickelt, aber trotzdem verlangt das eben dem Einzelnen dann schon auch immer Opfer ab. Und da ist es gut, wenn man Menschen hat, die sich enthusiastisch zeigen dem gegenüber, die so begeistert an die Sache herangehen. Und dieser Enthusiasmus wird schon ein bisschen beschädigt, wenn die Ukrainer sehen, naja, bei den westlichen Ländern ist es auch so, wie ähnlich wie bei uns zumindest, in der Hinsicht, dass es nach dem Prinzip funktioniert, dass einem die Jacke näher setzt als die Hose.
Was die Ukraine ja wegen des Konflikts mit Russland ausschließt, ist, den russischen Impfstoff Sputnik V einzusetzen. Gleichzeitig verweisen prorussische Separatisten auf Erfolge mit Sputnik V. Inwieweit erhalten sie dabei Zustimmung aus der Bevölkerung?
Ja, tatsächlich hat Russland angeboten, dass der Impfstoff produziert werden kann in der Ukraine auf Lizenz. Die Ukraine hat das eben kategorisch abgelehnt, wie sie sagen. Man sei kein Versuchskaninchen für russischen Impfstoff, hat Präsident Zelensky gesagt. Wie das ankommt, ist wirklich schwer einzuschätzen für mich. Es gibt da keine repräsentativen Umfragen. Russische Medien kolportieren allerdings, dass die Nachfrage zumindest unter reichen Ukrainern nach diesem russischen Impfstoff groß sei und sich einige den schon besorgt hätten. Klar ist, dass Präsident Zelensky sich fürchtet vor einer zunehmend negativen Reaktion, vor allem wenn sich Sputnik letztendlich als wirksam, als verlässlich herausstellt. Und das könnte auch einer der Gründe dafür gewesen sein, dass er in der vergangenen Woche 3 ausgesprochen pro-russische Fernsehkanäle abgeschaltet hat, denn die haben massiv Werbung gemacht für den Impfstoff Sputnik.
Wenn wir beim Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sind, Bundespräsident Steinmeier hatte in einem Interview Nord Stream 2 verteidigt. Er bezog sich dabei auch auf die historische Dimension der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Und Steinmeier sprach von den mehr als 20 Millionen Opfern in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Das hat für Verärgerung auf Seiten der Ukraine gesorgt. Der ukrainische Botschafter Melnyk warf dem Bundespräsidenten eine, Zitat, gefährliche Geschichtsverdrehung vor, weil er die vielen Millionen Opfer in der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine nicht ausdrücklich genannt habe. Wie wurden diese Äußerungen darüber hinaus in der Ukraine bewertet?
Ja, das Wortgefecht wurde natürlich wahrgenommen zwischen Melnyk und Steinmeier, aber ich habe jetzt keine weiteren Reaktionen darüber hinausgehenden gesehen. Ich denke, man wollte da nicht noch mal einen draufsetzen. Meine persönliche Einschätzung ist ja auch, dass der Botschafter schon mitunter ein bisschen zu deutlich, man kann auch sagen, ein bisschen undiplomatisch sich ausdrückt. Aber klar ist, es wird in der Ukraine einfach auf Unverständnis stoßen, wenn man sagt, man sollte die sowjetischen Opfer als Argument dafür nehmen, dass man mit Russland solidarisch ist. Denn unter den sowjetischen Opfern waren eben auch sehr viele Ukrainer. Das heißt also, man könnte genauso gut sagen, sie sind ein Argument dafür, dass man mit der Ukraine solidarisch sein sollte.
Sagt unser Korrespondent Florian Kellermann über das Verhältnis der EU zur Ukraine. Auch in Spanien ist die Lage wegen der Corona-Pandemie weiterhin angespannt. Diese Woche hat die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen die Marke von 3 Millionen überstiegen. Mehr als 63.000 Menschen sind in Spanien bislang mit Covid-19 gestorben. Trotzdem wird in Katalonien am Sonntag ein neues Regionalparlament gewählt. Die Regionalregierung wollte die Wahlen eigentlich auf Mai verschieben, doch das oberste katalanische Gericht gab dem nicht statt. Nun haben viele Wahlberechtigte und designierte Wahlhelferinnen Gesundheitsbedenken. Experten gehen von einer niedrigen Wahlbeteiligung aus. Dabei könnten diese Wahlen neue Dynamik in den seit Jahren schwelenden Konflikt um die Unabhängigkeitsbewegung bringen. Julia Macher berichtet.
Isabel Bargalló wedelt wütend mit einem Brief in ihrer Hand. Am Sonntag soll sie sich als Wahlhelferin melden, wie mehr als 80.000 andere Wahlberechtigte auch. Dass mitten in der Pandemie in Katalonien ein neues Parlament gewählt werden soll, sei ein Skandal, findet sie. Die Architektin hat sich bei der Ombudsstelle beschwert. Ich habe vor allem um meine betagten Eltern Angst. Im Alltag passe ich deswegen sehr auf, treffe mich kaum mit Freunden, überlege, ob ich mit dem Zug fahre. Und jetzt soll ich mich 15 Stunden in ein Wahllokal setzen? Das ist doch ein Anschlag auf die Gesundheit. Mit ihrer Klage ist Bargalló nicht allein. Jeder vierte Wahlhelfer, jede vierte Wahlhelferin hat Einspruch eingelegt. Stattgegeben wird dem in der Regel nur bei triftigen Gründen. Alle anderen müssen kommen, unter Androhung von Geldstrafe bei Nichterscheinen. Die Regionalregierung geht davon aus, dass die Abstimmung ohne große Probleme über die Bühne gehen wird. Man habe alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, versichert die Verwaltung in Spots. Schutzanzüge und Schnelltests für alle Helfer, offene Fenster, regelmäßige Desinfektion. Trotzdem geht José Luis Martí, Demokratieforscher an der Universität Pompeu Fabra, von einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung aus, wegen der Angst vor Ansteckungen.
Dazu kommt die Demotivation im Pro-Unabhängigkeitslager. Sie sind enttäuscht von ihrer Regierung, weil die in ihrer Unabhängigkeitsagenda keinen Schritt weitergekommen ist. Beide Faktoren, die Angst und die politische Enttäuschung, verstärken sich gegenseitig.
Im schwächelnden Unabhängigkeitsblock gilt Pere Aragonés, der Chef der linksrepublikanischen Esquerra Republicana, als aussichtsreichster Kandidat. Er fordert eine Amnestie für die zu langen Haftstrafen verurteilten Organisatoren des Unabhängigkeitsreferendums und fordert ein neues, mit dem Staat ausgehandeltes Referendum. Der ehemalige spanische Gesundheitsminister Salvador Illa liegt laut Umfragen noch etwas weiter vorne. Den katalanischen Sozialisten wird das beste Ergebnis seit mehr als 15 Jahren prognostiziert. Chancen auf das Präsidentenamt haben sie dennoch kaum, so Demokratieforscher Martí.
Illa ist ein ruhiger, überlegter Politiker, der nie die Nerven verliert. Und es gibt in Katalonien viele Wähler, die der Konfrontation und der Polarisierung müde sind. Da kommen solche Politiker gut an. Allerdings würde keine Partei eine Minderheitsregierung der Sozialisten unterstützen. Das würde Blockade und Neuwahlen bedeuten.
Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern einer Sezession und zwischen rechts und links bleiben bestehen. Trotzdem könnten diese Wahlen den Spielraum für die Katalonien-Debatte erweitern, glaubt José Luis Martí. Es komme auf das Abschneiden der separatistischen Parteien an, neben Esquerra Republicana vor allem auf das von Junts per Catalunya, der Partei des inzwischen in Belgien lebenden Carles Puigdemont.
Diese Wahlen sind auch ein Plebiszit innerhalb des Unabhängigkeitsblocks. Junts per Catalunya setzt auf Konfrontation mit dem Staat, verrät aber nicht mit welchen Mitteln. Und Esquerra Republicana setzt auf Verhandlungen mit der spanischen Regierung. Schneidet Esquerra Republicana sehr viel besser ab als Junts per Catalunya, legitimiert das diese Verhandlungsstrategie. Und es könnte mittelfristig zu Lösungen in der Katalonien-Frage kommen.
Der Politikwissenschaftler erinnert daran, dass die Linksrepublikaner in Madrid den Haushalt der Regierung Pedro Sánchez mittragen und über symbolische Zugeständnisse beim Bildungsgesetz sowie Straferlass verhandelt haben. Langfristig werde dieser Dialog Früchte tragen und für Entspannung sorgen.
Julia Macher über die Regionalwahlen in Katalonien am Wochenende. Und damit endet die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten folgt Tag für Tag mit meiner Kollegin Susanne Fritz. Ein Thema dort, wie die evangelische Kirche bislang erfolglos gegen die Abschiebung von Menschen nach Afghanistan protestiert. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.